Euch Kinder Gottes Segen bei eurer Stunde. Ihr seht die Überschrift und sie kam so zustande, als ich den Text mehrmals durchgelesen habe, habe ich einfach über den Herrn Jesus so gestaunt. Und deshalb heißt sie unser einzigartiger Herr Jesus. Die Verse, die wir heute betrachten werden, also spezieller, die sind nur von 31 bis 34, Kapitel 18 im Lukas-Evangelium. Aber zuerst mal ein paar Gedanken für davor. Durch Kriegswirren flüchtete ein syrischer Herzchirurg nach Italien. Seine ganzen Papiere sind verloren. Nun, wie könnte ein solcher Mensch sich ausweisen, dass er wirklich der ist, den er zu behaupten meint? Er könnte es zum Beispiel einem anderen Herzchirurgen erklären, wie man am Herzen operiert. Ja, die ganz Mutigen könnten auch sagen, ja, er kann ja mal operieren. Und dann sehen wir, ob er wirklich das ist, was er zu sein behauptet. Auf jeden Fall sollte er Dinge tun oder etwas machen oder etwas sagen, was ganz klar deutlich macht, das stimmt. Ja, er ist ein Herzchirurg. Heute kommen wir zu einem Abschnitt, der in der Geschichte einzigartig ist. Dies hat die Welt vorher noch nie gesehen und wird sie sicher auch nachher nicht mehr so sehen. Es geht um eine spezielle und eine bestimmte Aussage, die der Herr Jesus seinen Jüngern gemacht hat über sich selbst. Und die war so extrem, dass die Jünger es einfach nicht glauben konnten. Es geht um eine Prophetie, die erstaunlicher nicht sein kann. Und die aber dadurch alle Ansprüche des Herrn Jesus unterstreicht und bestätigt. Wir wollen erst einmal sehen, was der Herr Jesus über sich selbst sagt. Dabei möchte ich nur Aussagen aus dem Johannesevangelium aufzeigen. Einmal Selbstaussagen des Herrn Jesus. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Mit dem Artikel das vor dem Brot macht der Herr deutlich, dass es nur ein einziges Brot ist, das zum Leben dient. Und zwar er selbst. Jesus behauptet von sich, dass er der Einzige ist, der den Lebenshunger sowie auch den Lebensdurst stillen kann. Und zwar für immer. Dann, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Er behauptet, aus dem Himmel gekommen zu sein und den Menschen ewiges Leben zu geben. Weiter. Nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachkommt oder nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er ist dazu in der Lage, den Menschen die wahre Orientierung für ihr Leben zu geben. Nicht ein Licht, sondern das Licht. Dann, da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, So würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Er sagt, hier der Herr Jesus, dass er direkt von Gott ausgegangen ist. Was heißt das? Ausgegangen von Gott heißt nicht von Gott geschaffen. Wir sehen hier einen Krug mit Wasser. Das Wasser soll Gott darstellen. Wenn nun ein Teil des Wassers in das Glas geschüttet wird, dann ist dieser Teil von dem Teil aus dem Krug ausgegangen. Wasser von Wasser oder Gott von Gott. Jesus behauptet, dass er Gott ist. Und als sein Jünger Thomas dem Herrn nach seiner Auferstehung gesehen hat, dann sagt er zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Der Herr Jesus hat diese Bezeichnung nicht relativiert oder revidiert oder zurückgewiesen, sondern er stellte sich dazu. Weiter sagt er: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er ist die einzige Rettung für die Menschen. Er ist nicht eine Tür, sondern die Tür. Es gäbe noch vieles hier zu erwähnen und ich weiß, euch sind diese Stellen ja auch bekannt, aber ich wollte sie einfach mal so komprimiert vor euren Augen stellen und vor meinen waren sie ja vorher schon. Und damit ich mir das noch einmal so bewusst mache, vielleicht noch zwei Aussagen. Ich bin die Auferstehung, sagt der Herr Jesus, und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn ich das mir so noch weiter darüber nachdenke, dann muss ich sagen, das ist einfach gewaltig. Welcher Mensch, welcher Prophet oder welcher Engel darf das von sich sagen, dass er selbst die Auferstehung wird? Niemand. Dies darf nur Gott sagen, der die Menschen zur Auferstehung führen kann. Und dann noch einen letzten Ausspruch des Herrn, den wir betrachten. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er allein hat das Monopol, Menschen zu Gott, ihrem Vater, zu führen. Das sind alles steile Aussagen. Wenn wir uns das so ansehen, müsste es uns fast erschaudern. Wer kann sowas sagen? Das soll alles wahr sein. Wir erinnern uns noch an den syrischen Herzchirurgen. Wenn du wirklich ein solcher Spezialist bist, dann beweis es. Wenn Jesus wirklich der ist, dessen Aussagen wir hier betrachtet haben, dann soll er es beweisen. Und jetzt wollen wir uns den Beweis anschauen. Ich lese den heutigen Bibeltext und da heißt es: Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll. Und sie begriffen das Gesagte nicht. Wir fangen diesmal von hinten an, bei der Reaktion der Jünger. Also die Jünger waren völlig überfordert. Sie verstanden nichts. alles war ihnen zu geheimnisvoll. Sie begriffen es nicht, obwohl doch der Herr Jesus ihre Sprache gesprochen hat. Und die Sätze sind nicht kompliziert, wenn er sie nochmal so anschaut. Jedes Kind hätte leicht das nachsprechen können und auch erklären können, was Jesus sagt. Für die Jünger war dies einfach nicht zu fassen. In dieser Haltung verharrten sie alle. Auch als sie gesehen hatten, was mit Jesus geschieht, als sich die Prophezeiung vor ihren Augen wortwörtlich erfüllt hat. Sie konnten es nicht begreifen. Nur ein kleiner Ausschnitt auch aus dem Lukas-Evangelium. Der Herr Jesus war schon gekreuzigt und seine Leiche wurde ins Grab gelegt. Die Frauen, die am dritten Tag ihn einbalsamieren wollten, fanden das Grab leer. Sie bekamen die Botschaft von zwei Engeln gesagt. Und zwar folgendes: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch geredet, als er noch in Galiläa war und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an die Worte, an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Die Engel haben nochmal an die Worte von Jesus erinnert. Diese Worte hatten natürlich die Frauen auch den Aposteln weitergegeben. Und diese, die schon diese Worte aus dem Mund von Jesus hörten, glaubten hier, nachdem alles geschehen ist, immer noch nicht. So gewaltig war diese Botschaft. Und sie ist eigentlich immer noch gewaltig. Kein gutes Zeugnis von den Nachfolgern von Jesus. Sie haben ihm ständig nicht geglaubt. Der erste Beweis, dass Jesus wirklich Gott ist und alle seine Aussagen stimmen, ist seine ungläubigen Jünger. Sie waren keine leichtgläubigen Spinner gewesen, die irgendwie die Augen vor der Realität verloren haben. Tod war einfach tot. Sie haben somit nicht irgendwie ein Märchen in die Welt setzen wollen, sondern eben gerade dies verhindern wollen. Schauen wir uns die Worte des Herrn Jesus nun genauer an. Wir ziehen nach Jerusalem, denn er wird, der Menschensohn, von den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und gegeißelt werden. Und sie werden ihn töten und am dritten Tag wieder auferstehen. Der Herr sagt erstens: In Jerusalem wird man mich den Heiden ausliefern. Man wird mich verspotten, misshandeln und anspucken. Man wird mich geißeln, man wird mich töten. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Und ist es nicht ganz genau so gekommen? Hier die Berichterstattung der Evangelienschreiber. Und gleich in der Frühe fasten die obersten Priester und die mit den ältesten Schriftgelehrten und den ganzen Hohen Rat in Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn, in Klammern, dem Heiden Pilatus aus, Römer. Dann, da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten und andere gaben ihm Backenstreiche und sagten, Christus, weissage uns, wer ist's, der dich geschlagen hat? Oder da gab er ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Oder? Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelten ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Also die Berichter, diejenigen, die Berichte schrieben, die haben also das, was der Herr Jesus von sich prophezeit hat, genauso wiedergegeben. Aber der Herr Jesus macht noch etwas deutlich. Da kommen wir zum ersten Vers. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Alles, was die Propheten über ihn geschrieben haben, trifft ein. Also nicht nur das, was er über sich gesagt hat, was schon völlig einzigartig in der Geschichte ist, sondern jetzt weist er auch noch auf Früheres hin. Was hatten denn die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben? Wo finden wir im Alten Testament etwas von dem Leiden des Herrn? Wir schauen uns nun eine Stelle an. Es ist wahrscheinlich die klarste Stelle, die im Zusammenhang des Leidens des Herrn Jesus vorausgesagt ist. Der Prophet Jesaja, der 700 Jahre vor Christus lebte, schrieb Folgendes nieder. Verachtet war er und verlassen von Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Hier wird von einem Mann gesprochen, dessen ein besonderes Merkmal war sein Leiden, seine Schmerzen. Jesus sprach von Misshandlung und Geißelung. Das Merkwürdige ist, dass diese Leiden keinen zum Mitleiden aufgefordert hat. Also, wenn bei uns jemand leidet, wir haben jetzt auch gebetet, ja, für Justine oder ich denke, der Uli leidet mit, wenn er seine Frau leiden sieht, oder? Es ist eine ganz normale Reaktion. Aber hier, der Mann, der in den Schmerzen litt, wurde von den anderen verachtet. Und genau das ist geschehen. Jesus wurde selbst am Kreuz noch verspottet. Selbst da. Nun erklärt Gott durch seinen Propheten Jesaja, warum das alles geschehen ist. Weiter heißt es, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Hier wird der Grund genannt, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Uns interessiert nur, was man bei der Kreuzigung des Herrn Jesus gesehen hat. Da heißt es, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und das lesen wir auch. Der Herr Jesus erduldete die ganzen schweren Leiden. Er schrie nicht, sondern litt willig. Dies war bemerkenswert, sowohl, wie gesagt, bei der Geißelung als auch bei der Kreuzigung. Weiter heißt es, infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Hier wird auch deutlich gemacht, unschuldig starb dieser Mann. Er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Er starb somit eines unnatürlichen Todes, nicht alt und lebenssatt. Er erlitt die Todesstrafe und genau das war die Kreuzigung. Und weiter heißt es, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen und bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Gekreuzigte Menschen hatte man in der Regel einfach verscharrt oder auf dem Müllhaufen vor Jerusalem verbrannt. Und wenn da nicht der reiche Josef aus Arimathea gekommen wäre und um den Leib des Herrn gebeten hätte, dann hätte der Herr auch ein solches Schicksal hätte er gehabt. Nun lag er aber in Josefs Grab, im Grab des Reichen. Man hatte ursprünglich gedacht, er wird eben verscharrt, ja, so wie es hier heißt. Aber jetzt liegt er dort. Und das heißt, er wurde somit tatsächlich getötet. In den nächsten Versen gibt es nun eine Wendung. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Die Tage, die mit dem Tod ein Ende genommen haben, werden auf einmal verlängert. Hier wird die Auferstehung beschrieben. Er wird seine Nachkommen sehen, das heißt nicht unbedingt leibliche Nachkommen, sondern es sind Menschen, die mit ihm verbunden sind und die ihm nachkommen. Und weiter heißt es, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter rechnen oder zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. All diese Aussagen sind beim Herrn Jesus peinlichst genau erfüllt worden, bis zum letzten Satz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ein Gebet für die Übeltäter. Somit, auch die Prophetie über Jesus ist bestätigt worden. Nun meine Frage an euch. Habt ihr irgendwo schon einmal von einer Person gehört, die ihren eigenen Tod und die eigene Auferstehung so vorausgesagt hat? die ihren Tod an einem bestimmten Ort vorausgesagt hat und genau geschildert hat, wie es kommt. Gibt es irgendwo auf dieser Welt etwas Vergleichbares? Eine Person, die dann auch sagt, ja, am dritten Tag hält mich der Tod nicht mehr. Ich werde auferstehen. Welcher Religionsstifter kann hier aufstehen und sagen, ich habe das so ähnlich gemacht? Es gibt keinen. Auch dass Jesaja so genau, und zwar im Zusammenhang so genau, von dem Herrn Jesus spricht, ist mehr als erstaunlich. Es war so erstaunlich, dass selbst seine engsten Nachfolger es zuerst nicht glauben konnten. Aber als sie dann es begriffen hatten, dann war das Feuer des Evangeliums voll entzündet. Petrus bei seiner Predigt zu Pfingsten schmetterte den Zuhörern folgende Worte entgegen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Liebe Geschwister, oh, wie wünschte ich auch mir eine solche Begeisterung und einen solchen Mut, den hier Petrus hatte. Petrus, der ja noch vor einigen Wochen den Herrn Jesus verleugnet hat und dann mit den anderen die Auferstehung angezweifelt hat, der spricht hier jetzt einfach so öffentlich und kann sich um Kopf und Kragen reden. Die Pharisäer sind ja keine Lämmer geworden, dass sie sagen, ja, das war vielleicht ein Fehler, sondern die waren ja weiter noch zornig. Das hätte auch dem Petrus passieren können, was seinem Herrn geschehen ist. Aber Petrus wusste, der Tod ist besiegt. Jesus. Und nicht der Tod hat das letzte Wort. Und alle Aussagen des Herrn Jesus treffen zu. Was kann ich denn noch verlieren? Was kann ich noch verlieren, wenn ich diesen Herrn habe? Überhaupt nichts. Gar nichts. Liebe Geschwister, unser Herr hat mit seinen unglaublichen Aussagen und dann auch mit seiner überragenden Tat alles beglaubigt, was er von sich gesagt hat. Wir dürfen das alles annehmen. Und was wir von Jesus lesen, das darf in unser Herz fallen und wir dürfen das fest glauben. Dies können wir auch froh und gewiss verkündigen. Die noch verlorenen Menschen benötigen diese Botschaft dringender als Brot. Gott, der Sohn, hat für dich den Tod besiegt. Glaube an ihn und du wirst leben. Amen.